Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wer jetzt an dieser Stelle die Musik erwartet hat, den muss ich leider enttäuschen. Denn ich muss zwei kleine Sachen vorweg schicken, bevor ich diesen Podcast starte. Zum einen die Tonqualität. Ich hatte die Chance und die Möglichkeit, Limpe Fuchs interviewen zu können. Und ich hatte leider nur die Chance, sie per Telefon interviewen zu können, was dazu geführt hat, dass ich auch nur die Tonspur übers Telefon aufnehmen konnte. Und das wiederum führt dazu, dass die Qualität nicht so gut ist, wie ihr das sonst hier gewohnt seid. Ich habe mein Bestes gegeben, damit man Limpe trotzdem gut versteht, und ich würde jedem raten, den Podcast zu hören, denn das Gespräch mit Limpe Fuchs entschuldigt jegliche Tonqualität. Denn das Gespräch war wirklich sehr, ja, aufschlussreich und sehr interessant. Aber hört selber. Und zum Zweiten will ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz bei Paul Agner und Agnastix bedanken, dass sie diesen Podcast ein wenig unterstützen. Ja, und jetzt will ich aber nicht weiterreden und sage Musik ab. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talk Podcast hier bei Einfach Schlagzeug. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil ich habe hier im Podcast und im Interview heute die Limpe Fuchs. Und die Limpe Fuchs ist vielleicht nicht jedem von euch bekannt. Es ist aber auf jeden Fall ein Zuhören wert. Und ich will gar nicht so viel vorher sagen. Wir unterhalten uns heute nicht nur über Schlagzeug, sondern vielmehr über Klänge, über Sound, über Rhythmik, über all das, was manchmal vielleicht nicht so ganz am Anfang vom Schlagzeug steht, sondern eher so dazu kommt, wenn man sich noch ein bisschen mehr damit befasst. Aber ich sage jetzt erstmal, hallo Limpe, ich freue mich, dass du hier bist bei mir im Trommeltalk.
Hallo Felix, ich freue mich auch. Hoffentlich kann ich die Fragen gut beantworten.
Ach, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Du hast so viel Erfahrung. Du bist 1941 geboren, wenn ich das richtig recherchiert habe, und hast erstmal Klavierunterricht studiert und später Geige, bevor du zur Perkussion gekommen bist. Ist das so richtig oder wie war da dein
Werdegang? Ja, also Klavier und Geige waren quasi dann im Studium beisammen und nach dem Studium habe ich dann noch ein Percussion-Studium angehängt. Allerdings, der Lehrer, der war ganz entsetzt. Was, Sie sind schon 19 Jahre? Das ist viel zu alt für eine Trommelausbildung. Aber der Kollege, der gemeint hat, ich wäre eventuell schon zu alt zum Percussion-Studium, der war dann ein totaler Fan von unserer Duo-Musik, also Paul und Limpe Fuchs, diese Anima-Musik, der kam in München in jedes Konzert.
Ah, das ist ja interessant. Das ist auch schon direkt ein super Stichwort, nämlich genau, also erste Bekanntheit hast du erlangt mit Anima Musica, ne? Mit diesem Duett, die du damals mit dem Paul Fuchs zusammen gemacht hast.
Also bis von 69 bis 86.
Bis 86 ist das gegangen. Und da gibt es auch so eine ganz schöne kleine Dokumentation im Internet zu, aus den 70er Jahren, wo man so ein bisschen sieht, wie ihr durch die Lande zieht, nämlich mit einem selbstgebauten Bühne an einen Traktor drangehängt, ganz abenteuerlich. Und das ist ein Duo gewesen. Und ja, wie würdest du die Soundcollagen oder die Sachen, die ihr gemacht habt, wie würdest du das selbst beschreiben?
Ja, ich saß am Drumset. Ich habe mir also, allerdings habe ich zuerst 2 Jahre in einer Mädchenband getrommelt. Und wir haben Beatles-Songs gecovert. Und von daher stammte also mein Schlagzeug. Und wir haben das dann in der Animam-Musik erweitert um ein Bassinstrument, das auch mit einem Plektrum und mit meiner Ferse gezupft wurde. Und an den Zehen hatte ich die Pauke und an der anderen Seite eine Fußzither. Die hatte auch, da haben wir eine Hi-Hat umgebaut mit einem Eisen, also Metallkreis, in den 6 Saiten gespannt waren. Und ich habe tatsächlich mit den Zehen diese einzelnen Saiten mit Plektrum anspielen können und hatte natürlich auch die Bassdrum. Also ich habe da immer gewechselt zwischen am rechten Fuß mit Bassdrum und mit Fußzither. Mhm. Und am Schlagzeug, außer der Snare und Hängetomtom, hatte ich noch 2 Woodblocks und eine Metallschaufel. Also von daher. Und das Mikro natürlich zum Gesang. Weil wir hatten damals für diese Tour von Echolette eine Verstärkeranlage bekommen und haben die dann eingesetzt. Der Paul hatte auch ein Mikro für sein Buchshorn und den Schilfzinken.
Ja.
Und das war dann unsere Musik. Also ich würde jetzt, nachdem man das quasi von hinten her, von vorne her oder von hinten betrachtet, eher als eine Punkmusik bezeichnen.
Ah, das ist interessant. Punkmusik.
Ja, also eher, weil die Rockmusik, die ist ja einfach kombiniert mit Gitarrensound.
Mhm.
Und wir mit diesem Horn und mit diesem seltsamen Schlagzeug, auch mit diesen Geräuschen und der grellen Stimme, ich muss dazu sagen, in der Zeit habe ich auch ziemlich gern provoziert das Publikum.
Ja, was auch gut in der Dokumentation zu sehen ist, das finde ich.
Ja, genau. Und ja. Dieses Geschrei und das wilde Trommeln und das Horn dazwischen und dann hatte der Paul noch ein Blech hängen, das er mit einem Pickup versehen hat. Also das war laut, wenn der da draufgehaut wird.
Ja, und Punkmusik würdest du sagen, wegen der Art der Musik oder wegen dem, was sozusagen als Hintergrund zur Musik steht? Also hattet ihr damit irgendwie eine Intention?
Ach so, nein, die Beatmusik. Wir hatten einfach eine Aggression gegen diese damals natürlich noch ganz moderate Techno-Schiene. Mhm. Also das hat sich damals schon angebahnt, dass die Leute eben im Beatschuppen immer nur die Köpfe geschüttelt haben zu diesen simplen Beats.
Ja.
Und wir waren da anspruchsvoller. Wir wollten eigentlich einen Sound machen, der nicht so streng koordiniert ist.
Ja.
Obwohl ich natürlich zwischendrin mit meinem Wirbel und meinem Können schon gezeigt habe, dass wir auch einen Musikhintergrund haben. Aber in dieser Zeit war es einfach ganz wichtig, ein Gegengewicht zu machen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen und gut verstehen. Bei mir war das auch so, als ich angefangen habe mit der Musik, habe ich auch eine andere sozusagen Kontrapunkt von mir gesehen, dass ich alle elektrische Rhythmen und so einfach langweilig fand und ich immer so das lebendige Menschliche da drin haben wollte, bis ich dann irgendwann auch für mich gemerkt habe, dass natürlich auch in diesem Elektrischen auch seine Faszination stecken kann. Aber ich habe eine ganz andere Frage vielleicht an der Stelle und zwar, was ist denn dann für dich Musik? Weil ich glaube, du hast jetzt nicht so einen Musikbegriff, den man so landläufig hätte. Oder sehe ich das falsch?
Ja, Musik geht bei mir an am Geräusch.
Ja, das ist interessant.
Also quasi ohne Geräusch gibt es auch keine Musik. Und diese Möglichkeit, Geräusche in die Musik hineinzufügen. Und es sind natürlich auch Klänge. Also dieser Oberbegriff Geräusch und Klang würde für mich dann die Musik ergeben.
Also in einem Interview habe ich gelesen, dass du, das passt gerade, früher Heiligabend so schön fandest, weil dann bist du nach draußen gegangen und hast die Stille genossen. Und meine Frage wäre jetzt, ist dann Stille für dich auch eine Art von Klang und Musik? Oder ist das das Auslassen von Klang? Was ist das dann für dich?
Das ist integriert, natürlich.
Ist integriert. Das heißt, das ist alles ein Ganzes.
In der Musik heißt es dann Pause.
Ja.
Aber eben, wenn man im Theater arbeitet, dann ist es wirklich eine sehr gute Stille. Mhm. Weil natürlich im normalen Konzert gibt es immer Nebengeräusche. Manchmal nehme ich mir die Zeit, oder zum Beispiel ein Ventilator, dass ich das erst merke, wenn ich auf der Bühne spiele und wirklich mir eine Stille wünsche, dass das Ventilatorgeräusch auf einmal so dominant ist. Ich hatte ein Konzert in einer Bierbar in Rom. Und in diesem Raum, wo dann das Konzert stattgefunden hat. Die haben auch Abendessen gekocht. Also wie ich die Instrumente aufgebaut habe, war der Raum einwandfrei ruhig. Und wie ich dann, das Konzert ging ja erst um 9 an, wie merke ich, die Küche hat da jetzt einen Ventilator angestellt, der quasi am Konzertraum entlang ins Freie ging. Und dann habe ich eine Zeit lang gewartet, haben die Leute gemerkt, die hört jetzt, weil eigentlich ist es parallel. Was ich höre, hört auch das Publikum.
Ja.
Und dann habe ich tatsächlich, weil es nicht möglich war, den abzustellen, hat der Koch protestiert, nein, es geht gar nicht. Habe ich quasi ein Konzert gespielt mit Ventilatorgeräusch. Es war natürlich anders wie sonst, aber es war ganz interessant.
Ja, das ist wirklich spannend. Da habe ich jetzt direkt die nächste Frage. Du machst ja improvisierte Musik und das scheint mir jetzt so zu sein, dass beispielsweise dieser Ventilator dann eine Inspiration war für das, was dann auf der Bühne passiert ist. Woher nimmst du deine Inspiration für die, also jetzt erstmal nur für Klänge auf der Bühne?
Ja, und die ganze Persönlichkeit nimmt auf, natürlich auf der Bühne. Wie verhält sich das Publikum? Wie ist die Akustik? Weil ich tatsächlich meistens, also erst seit kurzem, seit der letzten LP-Produktion, habe ich auch den Korg-Synthesizer manchmal bei den Trommeln stehen. Aber sonst bin ich eigentlich wirklich angewiesen auf die Akustik, wie die Resonanz ist zu meinem Spielen. Und ich würde es nicht als Inspiration bezeichnen. Ich benutze den Begriff Intuition.
Okay.
Die Intuition muss quasi parallel laufen zu meinem Spiel, das ich gleichzeitig höre. Und die Intuition ist quasi der Wegweiser in der Improvisation. Ich kann ohne Intuition die Improvisation gar nicht machen. Und David tatsächlich auch ein hervorragendes Beispiel. Er lebt in Freiburg. In dem Wiehrebahnhof war ich engagiert und hatte einen Geiger eingeladen. Und zwei Tage vor dem Konzert sagt er ab. Dann habe ich überlegt, wen kenne ich noch in der Nähe, ja, in Landau, eine Tänzerin. Und die hatte Zeit und kam. Und dann hatte ich mein Schlagzeug schon eingerichtet. Der Wiehrebahnhof ist ziemlich kleiner, enger, langer Schlauch. Und die Tänzerin stellt fest, sie hat zu wenig Platz. Weil ausnahmsweise kamen da ziemlich viele Leute, also 70 oder 100 Leute. Und ich habe aber das Schlagzeug dann verschoben, aber nicht mehr probiert. Und beim Spielen erstens mal die Anspannung mit der Tänzerin und dann so viele Leute. Ich bin tatsächlich eigentlich meistens mit wenig Publikum, ja, jetzt vielleicht nicht mehr, aber in früheren Zeiten mit ziemlich wenig Publikum konfrontiert. Und da habe ich sehr viel Erfahrung, dass die Leute wirklich sich wohlfühlen im Konzert, obwohl wenig Leute da sind. Aber mit vielen Leuten in dieser Situation und mit der Tänzerin war ich irgendwie überfordert und habe einfach losgetrommelt, ohne in irgendeiner Weise mit der Intuition zu warten. Mhm. Und wie ich so angestrengt am Trommeln bin, ist die eine Wahrnehmung Limpe. Was spielst du denn da? Was ist das, was du spielst? Weil die Hände und die Geschwindigkeit, die Übung kann ja immer spielen. Aber die Wahrnehmung auf die Intuition zu lenken, ist noch ganz was anderes. Und in dieser Situation, das war so anstrengend, dass ich gemerkt habe, ich muss aufhören. Und dieses Aufhören auf der Bühne ist ganz schwierig. Aber die Erfahrung war dann, ich habe mich geplagt und habe aufgehört. Und in dem Moment kam die Intuition zum Vorschein und ich habe gewusst, was ich spielen muss. Also dieses Wissen, was man spielen muss, ist nicht beim Künstler, sondern wird ihm geschenkt.
Mhm. Man könnte vielleicht sagen, wenn ich das richtig verstehe, dass sozusagen dieser Druck dann aufzuhören und zu merken, ich bin jetzt hier gerade nicht richtig in dieser Situation, so wie sie gerade ist, das war ja dann schon vielleicht der erste Punkt der Intuition, der dich dazu geführt hat, dann wieder in dieses Gefühl der Intuition für dich hineinzugehen, um so zu spielen, dass du das Gefühl hast, dass es richtig ist oder dass du weißt, dass es richtig ist.
Ja, genau.
Ich hätte dazu eine Frage. Und zwar habe ich hier ein Interview geführt mit einem Philosophen, dem Professor Thomas Nisters, über die Frage der Kreativität. Und er hatte die These, dass es eigentlich keine ungebundene Kreativität gibt. Also, dass der kreative Prozess etwas ist, der nie frei ist von irgendetwas, was also nicht voraussetzungslos ist. Beispielsweise an Sachen, die man geübt oder gelernt hat. Und dass reine Kreativität, die sozusagen aus dem Nichts heraus entsteht, das war so seine These, die existiert in der Art und Weise nicht. Wie ist das mit der Intuition? Ist die für dich?
Aha. Also wie? Und zwar meint er, durch das Training wird man oder ist man kreativ, oder wie?
Das ist so beispielsweise, ich gebe mal ein Beispiel, man macht einen Schlag auf einer Trommel. Und dieser Schlag, der Trommel, vielleicht der allererste Schlag, den man tut, der ist, kommt aus sich heraus, der hat keine Voraussetzung. Aber schon der zweite Schlag, da benutzt sozusagen der Körper oder der Geist oder was auch immer schon die Informationen, die er aus diesem ersten Schlag hatte, um den zweiten Schlag zu tätigen und ist dadurch nicht mehr komplett frei in der Kreativität. Also es schafft nicht was komplett Neues. Und da habe ich jetzt gedacht, so diese Intuition, die du beschreibst, die bricht aus diesem System irgendwie so ein Stück weit aus. Weil es da gar nicht mehr darum geht, irgendwie für sich selbst kreativ zu sein, sondern, wenn ich dich richtig verstanden habe, eher sozusagen das Gefühl anzunehmen, was in der Situation nicht nur für dich ist, sondern was diese ganze, das ganze Umfassen, das ganze Konzert oder diese ganze, der ganze Raum für sich gibt. Und da habe ich mich gefragt, ist das vielleicht etwas, was über reine Kreativität hinausgeht?
Ja, weil da könnte ich was anderes erzählen. Und zwar durch die lange Erfahrung habe ich diesen Unterschied in der Begabung oder von Leuten. Ganz allgemein kann ich zum Beispiel sagen, dass es gibt Prosa-Typen und lyrische Typen. Weil die Lyrik, der Gesang, der rhythmische Gesang, früher gab es ja überhaupt nur Sänger, die Gedichte gesungen haben. Und erst im Mittelalter, also ab dem 30-jährigen Krieg, der Grimmelshausen ist eigentlich der erste Roman, der veröffentlicht und überliefert ist, der quasi erzählt. Eine Erzählung, die nicht rhythmisch ist. Und von daher ist meine Erfahrung, dass ungefähr 70% aller Leute sind Prosa, die, wenn Trommeln, dann erzählen sie was. Und die Rhythmiker, die würden tanzen. Also quasi rhythmisch organisiertes Spiel machen. Und von daher weiß ich natürlich auch, dass so viele Leute über die Improvisation sagen, ach, das kann ja jeder. Weil es wirklich so viel gibt, die das Rhythmische nicht haben. Und deswegen wollen die immer das hören, was sie selber nicht können. Ich merke nämlich, wenn ich mit Gruppen oder Workshops mache, dass es ganz wichtig ist, dass die Teilnehmer sich nicht überfordern, dass die nicht auf einmal was spielen wollen, was ihnen gar nicht liegt. Zum Beispiel bam, 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 bam. Sondern eine Erzählung machen. Bam. Bap, 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 bam, bap, bap. Also was anderes, als sie sich vorstellen, dass man einen Rhythmus macht.
Ja. Und würdest du dann, wenn du sagst, es ist für viele, vielen liegt dieses Rhythmische gar nicht. Und damit ja auch vielleicht, also ich muss da, das ist jetzt aber rein assoziativ, direkt an Tony Williams denken, der mal in einem Interview auch erzählt hat, dass er ein Jahr lang Viertel geübt hat, um diese Viertel irgendwie zu begreifen, für sich, also im Körper zu spüren, wie diese Viertel wirklich funktionieren, nicht einfach nur abzuspulen, sondern das zu erfassen für sich. Und würdest du sagen, bei denen, die erzählen, kann das jeder oder gibt es da auch Leute, die das besser können oder schlechter können?
Es ist immer, welche Freiheit sich jeder gibt. Ob er sich zwingt zu irgendetwas. Ich hatte nämlich außer meinem Sohn zu Robertbill überhaupt nie irgendeinen Schlagzeugspieler. Nur einen, der in der Gegend gewohnt hat, wo mir die Mutter gesagt hat, der will in einer Rockband spielen. Also gib dem einmal Unterricht. Und dann habe ich gemerkt, der ist eigentlich ein Prosa-Typ und will diese Rockmusik machen. Und habe ungefähr 5 Jahre gebraucht, bis er seinen Körper nicht mehr angestrengt hat und auch was Freies spielen konnte. Und dann kam die Zeit in den nächsten 5 Jahren, dass ich ihn ganz langsam in diese Gleichmäßigkeit hineingeführt habe. Mhm. Und am Schluss konnten wir tatsächlich, das war dann schon 15 Jahre, 2 Meter nebeneinander spielen. Du weißt, das ist gar nicht so einfach.
Ja,
dass man
ja
natürlich sofort ins Verdoppeln kommt. Und ja, aber du, das braucht Zeit. Mhm. Seinen Körper zu umzustellen oder wahrnehmen zu lassen, das ist gar nicht so einfach. Das Einzige, was ich im Workshop immer sage, überanstrengt euch nicht. Macht es nicht schneller, wie euer Körper das haben will.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also auch gut vor allem dieses das Körpergefühl, was du beschreibst, was ja mehr ist als nur das Erfassen von Noten beispielsweise oder die Vorstellungskraft alleine von etwas, sondern das geht ja darüber hinaus, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, wie etwas klingt, das auch für sich zu begreifen.
Ja, also das Körpergefühl, besonders beim Trommeln, ist einfach ganz wichtig.
Jetzt sehe ich schon wieder auf die Uhr hier und sehe, dass wir schon über 20 Minuten geredet haben.
Okay. Also die wichtigsten Sachen habe ich, glaube ich, jetzt schon erzählt.
Genau. Und ich merke, dass das Gespräch in eine ganz andere Richtung gegangen ist, als ich das am Anfang erwartet hatte. Ich hatte mir jetzt noch gedacht, ich könnte noch vielleicht was fragen zu den Instrumenten, die du selber baust. Aber wir lassen das einfach mal hier an der Stelle, weil du hast schon so viele tolle Sachen und vor allem auch so viele Sachen gesagt, wo man sich, glaube ich, gut zurücksetzen kann und einfach mal vielleicht auch mal für sich selber überlegen kann, was man da für sich selber mitnehmen kann. Und das finde ich total wertvoll, wenn ich das hier mit jemandem schaffe zu erreichen in dem Podcast, und finde das total toll.
Ja, freilich, besonders wenn du halt mit dem Schlagzeug, also mit Trommeln und eben Handgeschwindigkeit, wenn es um das geht. Weil die anderen Instrumente, also diese Pendelsaiten, die kann jeder spielen, wenn er zuhört. Weil es sind ja ganz lange Klänge. Und dann diese Steine, die ich auch bespiele, da gibt es eben Interferenzen. Also ich lege mir eine Melodie auf und in dem anderen Metallröhrenspiel in Lucy Harrison-Stimmung. Das hat 20 Teiltöne in der Oktave, im Gegensatz zum Johann Sebastian, der also bei der Temperierung sich für 12 Halbtöne entschieden hat. Und dadurch habe ich da sehr schöne Interferenzen. Mhm. Also die 2 Röhren schwingen nicht gleichmäßig, sondern diese Interferenzen, das ist ja auch eine spezielle Bewegung, eine spezielle Wellenbewegung, die mir sehr gut gefällt. Ja, und das können die Leute ja entweder mich im Konzert besuchen.
Ja, das sollten sie auf jeden Fall, würde ich sagen.
Auf den LPs hören, ja, genau. Okay. Ja.
Na, man findet da auch einiges im Internet natürlich über die Limpe Fuchs, und das verlinke ich natürlich auch unten hier in den Shownotes, also in den Kommentaren, sodass ihr auch direkt auf die Homepage kommen könnt, wenn ihr wollt, und auch einiges findet. Und genau, da findet man dann natürlich auch, wo Limpe Fuchs auftritt. Und wie man jetzt auch schon an dem Gespräch gemerkt hat, es ist ja voller Energie, wäre falsch, sondern es ist sehr inspirierend, finde ich einfach, weil auch so diese leisen Klänge und das Leise dabei ist und das bei dir genau den gleichen Raum einnimmt wie das Kraftvolle. Das finde ich, ich fand es jetzt super inspirierend einfach. Viel mehr kann ich da einfach gar nicht zu sagen. Das hat mir total gut gefallen und nehme da jetzt ganz viel mit, worüber ich nochmal so für mich nachdenken kann. Und das mag ich sehr gern.
Okay, also du, und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke dir auch herzlich, Limpe, für dieses Gespräch, und sage erstmal an dieser Stelle dir alles Gute, und ja, Ich hoffe, bis bald mal.
Ja, okay.
Ciao.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.